Ich glaube, selbst wenn man der Meinung ist, man ist eigentlich schon der Fisch, der da gegen den Strom schwimmt, und ist schon wieder das System gegen das System, braucht es wahrscheinlich nochmal ein paar Nachfragen tiefer, bis man wirklich aus diesem System ausbricht. Weil es ja dann Systemebenen gibt, die wir noch immer nicht ganz als solche verstehen.
Hallo Fabian.
Hallo Gregor.
Wozu machen wir das eigentlich, Fabian? Also jetzt keine Sorge, es geht nicht darum, dass es die letzte Folge unseres Podcasts ist. Wir meinen gar nicht das Podcasten, sondern wozu machen wir ehrenamtliche Arbeit? Wozu machen wir auch teilweise bezahlte Arbeit, aber im Non-Profit-Bereich, wo, und das ist ja auch kein Geheimnis, man nicht die Millionen verdient und die Cayman-Inseln nicht nur als Urlaubsziel, sondern auch als Ziel der Wertanlagen weit entfernt sind. Also wozu machen wir, und damit meine ich jetzt gar nicht nur uns zwei, wir zwei werden uns jetzt drüber unterhalten, aber wozu machen Menschen, die wir kennen, mit denen wir zu tun haben, die in unseren letzten Folgen zu Gast war, wozu das überhaupt? Und ich sage jetzt auch, warum ich drauf komme, weil, und das zieht sich auch so ein bisschen durch unsere Folgen, gerade auch der Aspekt der Democracy, den wir vor kurzem hier hatten, es entsteht etwas, es entsteht eine Dynamik, weil Menschen was machen wollen und das passiert. Und das ist super. Aber irgendwann stoße ich an die gläserne Decke. Weil wenn wir, und wir können uns jetzt zum Beispiel auch zurückgehen an das Beispiel der Democracy, so ein kleines Haus betreibe, wo Geflüchtete neu ankommen und betreut werden, bin ich, oder ich frage vielleicht noch schärfer, darf ich damit zufrieden sein, dass das nur in meinem kleinen Dorf passiert? Oder will ich irgendwann an einer Systemveränderung arbeiten? Und da will ich jetzt hin, weil das ist ja eins dieser anderen Begriffe, die immer wieder in unseren Folgen vorkommen. Systemveränderung.
Ich kann mich erinnern, haben wir es angesprochen in der Social Enterprise Folge, also eigentlich der zweiten Folge, die wir gemacht haben, dass ja letztlich das Ziel ist, dieser Systemic Change. Also es geht mir nicht nur darum, in meinem Umfeld irgendwie zu wirken, sondern ich will wirklich systemische Veränderung. Und das Zweite, was mir einfällt dazu, vor allem Non-Profits haben ja eigentlich, auch das haben wir schon oft gesagt, die Aufgabe, sich selber abzuschaffen.
Genau.
Sind dann fertig, wenn sie es nicht mehr brauchen.
Damit haben wir angefangen im Podcast. Wozu brauche ich eine Vision, wenn die Mission klar ist? Und die Vision war ja damals meine These, kann sein, unsere Mission ist erfüllt, wir sind fertig.
Genau, das war die Folge. Ja, also ich, wo fangen wir an damit? Vielleicht, wenn ich es ganz provokant auf deinem ersten Punkt aufhänge und sage, für uns als Podcast, was haben wir denn überhaupt erreicht? Sind wir überhaupt irgendwo hinkommen? Und nachdem, also wir haben wohl schon die einen oder anderen Hörer und Hörerinnen, aber den Systemic Change hätte ich jetzt bei uns noch nicht gesehen. Muss es denn das sein?
Das ist eine ganz interessante Frage, finde ich, weil wir haben ja, und so viel können wir ja Thema Transparenz auch sagen, wir haben ja nicht den Podcast begonnen, um zu sagen, wir wollen das und das verändern in Österreich, im deutschsprachigen Raum, in der Podcast-Szene, whatsoever. Wir haben gesagt, das ist unser Interesse, da wollen wir uns einbringen. Und so entsteht ja in der Regel zivilgesellschaftliches Engagement. Und das ist schon ganz spannend, sich zu überlegen, auch so ein bisschen vielleicht die Frage, Democracy, was dann? Könnte man sich auch überlegen. Ja, also da war eine Dynamik, da ist etwas da, es entsteht etwas. Aber was passiert danach, wenn das Ganze entstanden ist? Also sind wir zwei, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, jetzt damit zufrieden, dass wir uns einmal im Monat zusammensetzen und was aufnehmen? Kann man sagen, ja natürlich, weil sonst würden wir es ja nicht mehr machen. Aber die nächste Frage ist, was ist denn noch mehr möglich? Und ich glaube schon, dass es, und da können wir schon wieder auf die zweite Folge Social Enterprise zurückzuführen, dass es auch eine ganz andere Art von Antrieb gibt, die nämlich dazukommt. Nämlich zu sagen, ich möchte etwas verändern. Und ich glaube, da sind wir schon sehr stark in dem Thema System Change dabei. Aber ich würde gerne ein bisschen ausholen, bevor wir zu dem Thema System Change kommen, weil ich habe mich im Rahmen meines Studiums auch viel mit systemischem Denken, Systemtheorie als solche auseinandergesetzt. Und für mich ist dann oft, wenn ich irgendwo Workshops oder so zum Thema System Change oder irgendwo kurze Artikel lese, die jetzt nicht wissenschaftlich fundiert sind, denke ich mir oft, das ist sehr verkürzt, die Darstellung. Und ich habe mir gedacht, wenn du mir erlaubst, jetzt zu Beginn der Ausgabe, und man kann auch ein bisschen vorskippen, doch einen Theorieblock einzustreuen und so ein bisschen Systemtheoretisches. Weil,
das heißt, wir wechseln heute ein bisschen die Hüte. Du machst eigentlich die wissenschaftliche, ich weiß nicht, ob wir die überhaupt jemals eingehalten haben, die Hüte. Aber ich werde das dann aus der praktischen Sicht ein bisschen challengen, was du sagst.
Ja, okay, kannst du gerne machen, weil ich habe natürlich auch eine Toolbox mit verschiedenen Methoden. Aber wozu das Ganze? Da würde ich schon gerne ein paar Charakteristiken für das systemische Arbeiten und das systemische Denken zu Beginn voranstellen, weil das hilft ja in der Arbeit und ich finde, es hilft im Besonderen, wenn wir im Non-Profit sind, aber natürlich hilft es auch in der großen Welt der Privatwirtschaft, wie man so schön sagt. Es hilft im Privaten und was ich mir jetzt schon oft gedacht habe in den letzten Monaten dieser unsicheren und volatilen Corona-Krise, es würde auch der Politik helfen, wenn ein bisschen mehr systemisch gedacht.
Also würde der Politik helfen, also wenn ich da kurz einhaken darf, das ist doch die Aufgabe der Politik, systemisch zu denken, oder? Das ist doch genau das, was die Politik tun soll, nämlich systemverändernd, systemverbessernd wirken.
Ja, aber je höher die Ebene geht, vielleicht funktioniert das noch auf Gemeindeebene, vielleicht funktioniert es auch noch auf Landesebene, aber wenn du auf Bundesebene, auf Europäische Unionsebene gehst, am Ende schaut jeder, dass er für sich und seine Verantwortlichkeit das Beste rausholt.
Ja.
Und wir, und jetzt wird der Bogen natürlich sehr groß, wir werden ja auch so ein bisschen auch im Schulsystem darauf hin getriezt, indem es zum Beispiel verschiedene Fächer gibt, indem wir Prüfungen ganz abgespalten von anderen ablegen müssen. Also es soll auch jetzt gar nicht als Vorwurf verstanden werden, sondern als Vorschlag. Aber es wird euch gleich klar, wenn ich diese Charakteristika präsentiere. Weil ganz wichtig für systemisches Arbeiten ist das Einnehmen einer bestimmten Haltung. Und bestimmte Haltung heißt, ich bin mir bewusst, welche Haltung das ist, wenn ich in den Prozess reingehe. So wie wir jetzt vorher über diese Hüte geredet haben. Da geht es nämlich darum, ich kann ganz absichtlich die Haltung des Nichtwissens einnehmen oder die Haltung der Neutralität. Wichtig ist, ich bin mir bewusst, welche Haltung ich da gerade habe. Das heißt, wenn jetzt jemand, der systemische Organisationsberatung anbietet, in einen Beratungsprozess geht, dann geht der nicht in diesen Beratungsprozess, indem er sagt, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ich werde euch jetzt sagen, was bei euch falsch läuft, sondern diese Person geht rein und sagt, ich bin neutral, ich habe natürlich das Nichtwissen, weil ich arbeite nicht so wie ihr seit vielen Jahren in diesem Unternehmen. Ich lasse mir jetzt mal von euch erzählen, was hier passiert. Und allein durch dieses Ich lasse mir von euch erzählen, eröffne ich für die anderen die Perspektiven. Deswegen liegt auch eine bestimmte Erkenntnistheorie zugrunde. Und das ist in der Regel oder auch so, wie ich es gelernt habe, wie es am MIT praktiziert und groß gemacht wurde, lustigerweise durch viele Österreicher, die da nach Massachusetts gekommen sind, am MIT zu forschen zu dem Thema. Kalifornien deswegen gesagt, weil auch in Berkeley ist ein bisschen was passiert in das Thema. Und sind ganz viele Österreicherinnen, auch ein paar Deutsche dabei, die warum auch immer das in Amerika groß gemacht haben. Aber die haben da viel in den 80er, 90er und Nullerjahren publiziert. Gemeinsam mit den Amerikanern, die man jetzt so kennt, dem Peter Senge zum Beispiel, der die fünfte Disziplin ja auch schon hier mal empfohlen rausgebracht hat. Und diese Grundlage ist der Konstruktivismus. Und da will ich jetzt gar nicht groß in die Philosophie eintauchen mit Paul Watzlawick und so weiter, sondern ich möchte einfach nur sagen, Konstruktivismus heißt, ich habe meine Wahrnehmung, oder im Konstruktivismus sprechen wir von Realitäten, du hast deine. Und wenn wir jetzt jemanden Dritten da reinholen, der hat eine ganz andere. Weil wir sitzen da jetzt zu zweit in einem Raum, wo wir das aufnehmen mit viel Abstand. Und dann kommt jetzt jemand Dritter rein, und der wird nicht wissen, dass wir da gerade einen Podcast aufnehmen. Sondern die Person wird aufmachen die Tür, reinschauen und sagen, oh, Entschuldigung. Weil irgendwas liegt da schief. Könnte jetzt sein, dass jemand, der den wir als Gast eingeladen haben, einfach zu spät kommt. Der wird reinkommen und sagen, ah, Entschuldigung, vielleicht ein bisschen leiser. Und sich dann das dritte Headset aufsetzen und einfach mitreden. Das heißt, für diese zwei Personen, je nachdem, wer da reinkommt, kommt eine ganz andere Realität. Oder es kommt vielleicht jemand, der hier, und wir haben das verabsäumt, fürs Reinigen dieses Raumes eingeteilt ist. Die Person kommt rein, die wird nicht sagen, ah, Entschuldigung, sondern die wird mit eingeschaltetem Staubsauger da reinkommen und wir sollen das dann aushandeln. Und wenn ich aber dieses systemische Denken nicht habe, was würde ich automatisch machen? Ich würde in eine Abwehrhaltung gehen. Ich würde provozieren. Ich würde sagen, wie können Sie da jetzt staubsaugen? Sie sehen doch, dass wir einen Podcast aufnehmen. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, daran zu denken, dass die Person vielleicht da reinkommt und sich denkt, ah, was ist mit denen? Die nehmen einen Podcast auf, obwohl ich da reinigen muss. Was geht mit denen falsch? Ja? Mhm. Also schon so ein bisschen. Und du merkst, worauf ich jetzt hinaus will, schon bei den zwei Charakteristika, bevor ich zu den nächsten komme. Es entspannt total. Weil ich weiß, meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit.
Das ist, werfe ich mal die erste Challenge ein, das ist schön im Lehrbuch aufgearbeitet. Das ist, glaube ich, extrem schwer, das in der Realität umzusetzen.
Voll. Gut, dann mache ich jetzt schon den Exkurs. Da gibt es den Heinz von Förster, der hat das Prinzip der nicht-trivialen Maschine definiert. Der hat gesagt, super theoretisch, so wie du, das Problem ist, ein Mensch ist keine Maschine, sondern keine triviale Maschine, sondern eine nicht-triviale Maschine. Bei einer trivialen Maschine, sei es jetzt ein Getränkautomat oder ein Computer, nehmen wir den Getränkautomat. Ich werfe oben Münzen rein, drücke drauf, welches Getränk ich will, unten fällt das Getränk raus, was ich mir ausgewählt habe. Und wenn das nicht passiert, wenn das stecken bleibt oder das falsche Gerät kommt, dann rufe ich den Techniker an und der weiß ganz genau, was er tun muss, damit das nicht funktioniert.
Und wenn ich 7-mal hintereinander das Gleiche mache, passiert auch 7-mal hintereinander genau das Gleiche.
Genau. Und wenn ich sehe, beim 7. Mal kommt kein Cola raus, obwohl ich 7-mal auf Cola taste, dann liegt es wohl daran, dass das Cola nicht mehr da ist. Dann fülle ich das nach. Alles easy. Das kann vielleicht kompliziert sein, indem es vielleicht 3 verschiedene Schrauben sind, die ich rausnehmen muss, 4 verschiedene Sicherheitscodes. Aber ich kann es machen, ich habe eine Anleitung. Das ist noch nicht komplex. Komplex wird es jetzt dann, wenn es eine nicht-triviale Maschine, und ich finde es ein bisschen provokant, wie es der Heinz von Förster formuliert, nicht-triviale Maschine, weil wir reden ja jetzt von Menschen. Aber damit wir es uns vielleicht leichter vorstellen können, nehme ich das Spaghetti-Beispiel. Das gefällt mir immer ganz gut, wenn ich den Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Also die Maschine, die war kompliziert. Weil es kann sein, Fehlermeldung 73-42 und da muss ich 3 verschiedene Tasten für ein Reboot und wenn irgendwie was steckt, muss ich da so. Aber funktioniert jedes Mal gleich. Und ich brauche vielleicht einen ausgebildeten Techniker. Das macht es für mich kompliziert. Aber der weiß genau, was er tut, wenn er kommt. So, und warum ist jetzt die Spaghetti, die ich koche, komplex? Wenn ich gekochte Spaghetti habe und ich leere das Wasser weg und habe dann die Spaghetti, egal wie oft ich mit dem gleichen Werkzeug, mit exakt dem gleichen Winkel reingreife, ich werde niemals die exakt gleichen Spaghetti erwischen. Niemals. Das geht einfach nicht. Weil thermodynamisch aufgeladen, die sind noch heiß. Bei jeder Bewegung, die springen in alle Richtungen. Wenn ich reingreife, es kann exakt der gleiche Schwung sein, es passiert jedes Mal was anderes. Das ist nicht trivial. Und wenn wir jetzt an Menschen denken, dann wäre es total einfach, wenn ich sage, wir bringen einfach allen Kindern im Kindergarten schon systemisches Denken bei. Wir sagen ihnen, hey, und es gibt großartige Ansätze, gerade im Bereich gewaltfreie Kommunikation, das will ich nicht absprechen. Aber am Ende, und da sind wir jetzt bei den Emotionen, und das ist das, was es schwierig macht, was es komplex macht, am Ende haben wir mit Menschen zu tun. Und ich kann dir sagen, Fabian, mindestens die ersten 5 Sekunden wäre ich fuchsteufelswild, wenn da jetzt wer reinkommt mit dem Staubsauger. Das heißt, auch wenn ich diese ganze Theorie habe und euch jetzt da gerade erzähle, ich brauche auch ein paar Sekunden, bis ich denke, Moment, stopp. Aber wie du sagst, würde es funktionieren? Wahrscheinlich wären wir jetzt mit dem aktuellsten Beispiel dieser pandemischen Situation mit einem weitaus kühleren Kopf begegnet. Mhm. Aber das geht nicht, weil es sind so viele verschiedene Interessen da. Das ist so ein komplexes Ding, dass ich es nur Schritt für Schritt.
Ja, vielleicht, ich werfe jetzt wieder ein bisschen aus dem Change Management ein Ding ein, am Beispiel der zum Beispiel Krise jetzt, die du genannt hast, aus einem Unternehmenssicht, das systemisch das Unternehmen sieht und lernt, wir müssen effizienter werden, bauen die vielleicht Leute ab, beginnen ihre Prozesse so umzubauen, dass sie mehr digital arbeiten können, das ist wurscht, was für ein Unternehmen das ist. Jetzt versteht vielleicht der eine oder die andere durchaus diese systemischen Schritte, es hilft aber nichts, wenn die Person abgebaut wird. Das heißt, und da würde ich doch noch ein bisschen die These vertreten, da baut man sich dann schnell seine subjektive Realität so, warum es keinen Sinn macht, dass jetzt ich abgebaut wird, weil eigentlich sollten sie den Gregor abbauen.
Ganz genau.
Also und da das, ja.
Wir können es ruhig auf die Realitätsebene bringen, weil was mache ich jetzt, wenn ich das im Rahmen eines systemischen Change-Prozesses aufbaue, dann wird nicht darauf vergessen, dass ich für die abgebaut werde, ein Sozialprogramm brauche, dass ich sie rechtzeitig informiere, das ist ja auch was immer wieder in unseren Folgen vorkommt, zu sagen, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, dass ich transparent agiere. Und das fällt gerade bei so heiklen Themen ganz vielen Leuten schwer. Aber wenn ich mich von Beginn an dieser Konfrontation stelle und diesem für mich schwierigen Thema, dann ist es in Summe weniger schwierig für mich gewesen, als wenn ich es bis am Tag vor den Kündigungen verheimlicht habe. Mhm. Und natürlich, das ist jetzt auch wieder theoretisch, da reden wir von einem großen Change-Prozess, da wird viel gedacht. Das war jetzt natürlich auch nicht der Fall im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020. Da hatte man nicht die Zeit, so schnell sich das zu überlegen. Das heißt, da musste man sich Zeit verschaffen.
Ja, und das ist das nicht auch ein das ist ja ein bisschen wie mit den Spaghetti, also jede Art systemischen Status quo oder auch Prozesses ist extrem komplex und hängt an extrem vielen Faktoren. Das heißt, und vielleicht brechen wir es da jetzt mal ein bisschen runter auf die Ebene des Sozialunternehmens. Wenn jetzt sage ich fange an im Bereich Bildung was zu tun, Hausnummer, ich sage jetzt irgendwas, und Bildung ist schnell was, du hast das vorher angesprochen, wo man sagt, da müsste man auf systemischer Ebene was ändern. Da müsste man allen Kindern von Anfang an einimpfen, systemisch zu denken. Müsste man. Es gibt ja jetzt ein Bildungssystem, das muss man halt umbauen, wenn man irgendwas machen möchte in dieser Richtung. Und da bist du schnell im Systemischen. Und wenn ich mir jetzt viele Initiativen und Sozialunternehmen anschaue, du fängst an mit einer Idee, du hast vielleicht idealerweise das System und das Systemische verstanden. Ja, gratuliere, deshalb kannst du aber noch nicht systemisch arbeiten. Weil den Hebel, dass du systemisch wirklich eine Veränderung bewirkst, hast du als kleines Startup, Social Startup, Non-Profit nicht. Du musst ja erstmal in diesem noch viel größeren System dein Standing aufbauen, dass du mal überhaupt selber funktionierst als Mikrosystem mit dem großen System, dass du finanziert bist und als Unternehmen funktionierst. Dafür musst du mal irgendwas tun. Jetzt ist dein Thema Bildung. Ja, dann gehst du halt mal herum und machst irgendwelche Bildungsinitiativen, die du halt machen kannst, wo du irgendwie, und dann sind wir wieder beim Thema Wirkungsmessung, wo du irgendwie schnelle Erfolge verzeichnen kannst. Damit du dann wieder die nächste Finanzierungsrunde, die nächste systemische Ebene erreichen kannst und sagen kannst, hey, wir machen das schon und wir haben da ganz gute Erfahrungen damit und wir haben ja gute Werte. Jetzt ist ein bisschen meine These vielleicht oder etwas, was ich glaube, auch ein bisschen wahrzunehmen. Jetzt baue ich mich da irgendwie ein mit einer eigentlich mikropolitischen Intervention, die weit weg von einem systemischen Wirkungsgrad ist. Und will vielleicht immer zu dem systemischen Wirkungsgrad, aber um dorthin zu kommen, baue ich Strukturen, die dann wieder extrem schwer sind, umzubauen, dass ich auf systemisch komme, wenn ich es mir vielleicht sogar erlauben könnte, eine Ebene systemischer zu denken. Das heißt, These, und schau mal, was dein wissenschaftlicher Background dazu sagt, ich komme da gar nicht so leicht hin, weil das System ein Stück weit selbsterhaltend als System funktioniert und möglicherweise im Großen sich sowieso immer ein bisschen weiterentwickelt, aber nicht unbedingt immer ganz gesteuert. Und das wäre das, wo ich vorher gemeint habe, das muss eigentlich die Politik machen, das ist eigentlich deren Aufgabe. Aber auf dem langen Weg, systemisch wirksam zu werden, gibt es so viele Hürden, dass ich irgendwo auf einer Zwischenebene mich durch meine bis dahin schon gewachsene Organisation strukturell verfahre, dass ich die systemische Wirkung gar nicht mehr erreichen kann, ohne meine Organisation fundamental umzubauen. Und dann komme ich wieder in ganz andere Thematik, ganz andere Probleme. Verstehst du ungefähr, wo ich hinkomme?
Ich verstehe total, wo du hinkommst, weil was du gesagt hast, das ist natürlich wissenschaftlich auch eine Eigenschaft von Systemen, und zwar die Autopoiesis. Also das System hat als oberste Aufgabe, sich zu erhalten. Jedes System. Du kannst jetzt überlegen, wie ist das in der eigenen Familie, wenn da irgendwas irgendein Problem aufkommt, plötzlich halten alle zusammen. Und es geht darum, sich selbst zu halten. Wenn du jetzt an irgendwelche Organisationen denkst, was machen die denn als erstes? Die wollen das System erhalten. Da sind wir vielleicht wieder bei dem, wir müssen jetzt Menschen abbauen. Weil am Ende geht es darum, dass unser Unternehmen erhalten bleibt. Autopoiesis nennt sich das. Also das ganz wichtig, das darf einen nicht verwundern, dass das so ist. Weil das macht jedes System, sich selbst erhalten.
Und Entschuldige, wenn ich da kurz einhaken darf, das macht ja das System. Das heißt, es ist ein kollektiver Prozess, ja, der da passiert.
Ganz wichtig.
Das ist ja nicht die einzelne Person, die drinnen sitzt und sagt, na, ich drehe das Lenkrad aber weiter nach links, sondern das sind ja viele verschiedene Köpfe und Punkte, an denen das System, genau, in die Richtung funktioniert.
Und da ist immer die Frage, wenn wir in den Sport gehen, das sogenannte Trainerphänomen nennt man das, wenn ein Trainerwechsel stattfindet, wenn irgendeiner Mannschaft schlecht funktioniert, dann macht man einen Trainerwechsel. Und die ersten paar Mal ist die Mannschaft plötzlich eine der besten Mannschaften, die es gibt, ja. Und plötzlich ist sie wieder auf ihrem normalen Niveau. Und alle sind überrascht. Das hat doch die ersten paar Male. Weil nur wenn ich einen Bestandteil vom System ändere, habe ich noch nicht das System geändert. Das heißt, das ist jeder Bestandteil dieses Systems bedingt das andere. Und wie du sagst, ich kann nicht, ist nicht so einfach zu sagen, du mittleres Management, du bist schuld, wir tauschen dich aus, das Problem ist gelöst. Wird vielleicht die ersten 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, Monate funktionieren. Aber dann sind wir wieder dort, wo wir davor waren, weil wir eben nicht den systemischen Zusammenhang gesehen haben.
Und da werfe ich wieder was ein, da sind doch ganz stark auch die Emotionen betroffen, oder? Das sind doch, wenn es ein Mensch aus Menschen getragenes System ist, dann sind wir da ganz schnell emotional, weil, also wenn Fußballspiel, wir tauschen jetzt den Trainer aus und am Anfang funktioniert das und wir machen sonst keine Änderungen mehr, wie kann es denn sein, dass es nachher nicht mehr funktioniert? Das ist jetzt meine laienhafte These, da ist eine gewisse Euphorie da, da probiert man mal ein bisschen was Neues aus, was einfach dadurch, dass es mal Neues funktioniert, aber irgendwann checken auch die Gegenteams, jetzt haben sie halt 2 Spielzüge neu, da können wir uns auch schon wieder darauf vorbereiten. Das ist doch, also da ist doch stark die der emotionale, vielleicht auch eine gewisse Rollenfindung irgendwie, die da reinspielt. Ich kenne eine Geschichte, die mir dazu einfällt noch kurz und dann spielen wir es weiter. Keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt. Da hat, wie Didi Mateschitz Red Bull Salzburg das Fußballteam aufgebaut hat, hat er dem Manager gesagt, du hast jedes Budget, bau mir das beste Team. Und der Manager hat gesagt, kauf mir die besten Spieler. Und der hat gesagt, naja, Moment, ein Team aus den besten Spielern ist weit weg davon, dass es garantiert, dass es funktioniert. Weil du brauchst ein Team. Das muss als Team funktionieren. Und ich meine, wenn du dir anschaust, selbst Brasilien oder die großen Teams, die man immer wieder irgendwie sieht, die funktionieren über einzelne Spitzen. Das sind einzelne Superstars, die irgendwie hoch gerankt sind, weil sie die Tore schießen. Die funktionieren aber eigentlich in Einbettung des Teams. Und dann gibt es andere Teams, und das war, ich glaube, 2004 bei der EM, als vollkommen überraschend Griechenland gewonnen hat.
Genau,
2004. Die hatten keinen einzigen, 2002 war es?
2004,
ja. Keinen einzigen Superstar eigentlich, die und haben aber die Europameisterschaft gewonnen, weil sie irgendwie als Team funktioniert haben. Und das sind ja Sachen, die kannst du nicht, da sind wir wieder bei den Maschinen, die kannst du nicht berechnen. Nein. Da kann nicht der Techniker oder die Technikerin kommen und sagen, okay, die 2 Punkte tauschen wir aus und go.
Ein super Beispiel dafür, auch nämlich, wenn du sagst, das kann man nicht berechnen, weil wenn man damals auf Griechenland gewettet hätte vor den Vorrunden, dann ist man wahrscheinlich ziemlich reich da gestanden danach, weil die Berechnungen, auf denen die Wettquoten basieren, damals wahrscheinlich eher Portugal, die auch im Finale standen, als Gastgeber und großer Favorit, dann halt gescheitert sind.
Da gibt es ja das Gegenbeispiel, wo die Rechnungen wieder in die andere Richtung gewirkt haben, bei dieses Baseball-Team, da gibt es ja auch einen Film drüber, wo sich einer angeschaut hat, die most undervalued Spieler, also die am weitesten unter ihrem eigentlichen Spielwert bewertet waren, weil sie komisch geworfen haben, weil sie komisch ausgehört haben, weil sie witzig gelaufen sind. Aber die Dinge, die gezählt haben, die Punkte haben sie schon gemacht. Aber sie wurden nicht gestarft von anderen Teams, weil sie emotional anders wahrgenommen wurden.
Genau, und das zeigt uns wieder, was Komplexität bedeutet. Denn ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die und die Kombinationen zusammenführe, bevor ich es nicht gemacht habe. Mhm. Ich möchte noch, bevor ich zurückkomme auf die anderen Charakteristika für systemisches Arbeiten, die wir schon vor 20 Minuten begonnen haben, noch eine wunderbare Geschichte oder ein wunderbares Beispiel teilen, wie du nämlich vorher gemeint hast, ich brauche den Hebel, ich muss da mal hinkommen und so weiter. Eigentlich der bekannteste systemische Berater, den es gibt, Steve DeShazer, von dem stammt dieses Bild. Und zwar sitzt er zusammen in der Beratung, in der Therapie mit jemandem, der raunzt einem voll. Und es ist ganz egal, ob er jetzt von seinem Chef oder ob die Ehefrau von ihrer Partnerin redet oder so, ganz egal. Er sagt dann, wäre es nicht toll, wenn ich jetzt diese Schublade aufmache und Ihnen eine Fernbedienung in die Hand gebe und die hat einen roten Knopf. Und wenn Sie da drauf drücken, das machen Sie einfach jedes Mal, wenn Sie das stört an Ihrem Chef, an Ihrer Partnerin, dann stellt die dieses Verhalten ab. Wäre das nicht toll? Und jetzt kommt es auf den unterschiedlichen Menschentyp an. Entweder der Mensch sagt, nein, das wäre überhaupt nicht toll und checkt gleich, was wir damit sagen wollen. Oder Steve DeShazer muss noch hinzufügen, mach die Schublade auf, oh, die habe ich leider schon der Klientin, die vorher Ihnen da war, gegeben, es tut mir leid, habe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung, was könnten wir denn stattdessen machen? Und da sind wir bei dem Kernelement von systemischem Handeln, systemischem Denken. Ich kann verändern, was ich verändern kann. Ich kann andere nicht verändern. Ich kann jetzt noch so lange darauf warten, Fabian, dass du dich auf die andere Seite von dem Sofa setzt. Aber ich habe keinen Einfluss drauf. Weil selbst wenn ich jetzt aufstehe und dich rüberziehe, wirst du ganz logischerweise Widerstand leisten. Weil du denkst dir, was passiert da jetzt gerade? Also immer wieder beim Widerstand. Das ist alles in Ordnung, das ist alles okay. Ich kann mir nur überlegen, was ist mein Einfluss darauf, dass du das vielleicht änderst. Und zum Beispiel, was immer wunderbar funktioniert bei Menschen, wird vergessen oft drauf, ich könnte dich zum Beispiel darum bitten, den Platz zu wechseln. Aber das passiert eher selten, dass Menschen, die Probleme miteinander haben, auch miteinander sprechen.
Ja, wobei, also absolut richtig, also das sehe ich in ganz vielen Welten. Mir fällt ein Kollege ein, der das tatsächlich gut drauf hat, der sagt halt immer, was ihn stört. Und der hat ein Zeitchen gebraucht, aber mittlerweile fährt er damit wirklich gut. Der baut jetzt seine Dinge, so ungefähr so, wie er sich vorstellt, indem er einfach ganz geradeaus nicht aufhört, darüber zu sprechen, was ihn gerade stört oder was er sich halt wünscht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn du jetzt sagst, Fabian, setz dich bitte ans andere Ende der Couch, dann kann ich sagen, ja oder nein. Auf einem System-Level läuft das ja dann wieder anders, weil ich kann es vielleicht machen, ein E-Mail schreiben an den Herrn Fassmann und sagen, bitte bau das Bildungssystem um. Na gut, dann wenn das systemisch funktioniert und das genug Leute machen, dann macht das der Herr Fassmann vielleicht
auch. Weiß ich gar nicht, aber was würde ich jetzt machen, wenn du Nein sagst? Dann darf ich auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern muss ich mir überlegen, wie gehe ich damit um? Das ist auch ganz wichtig. Wenn du Nein sagst, dann habe ich mal die offensichtlichste Lösung probiert. Und da sind wir jetzt bei der Sache, wieder Systemtheorie. Es gibt die Lösung erster Ordnung und die Lösung zweiter Ordnung. Die Lösung erster Ordnung wäre, der Fabian sitzt auf der anderen Seite des Sofas. Check. Ich habe mein Ziel erreicht. Aber das funktioniert ja meistens nicht. Wichtig. Trotzdem, bitte probieren. Ja, redet miteinander. Aber jetzt die Lösung zweiter Ordnung. Ich kann mir jetzt überlegen, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und das ist wieder die nächste Eigenschaft, die ich so großartig an systemischem Handeln und Denken finde. Ich stecke nicht den Kopf in den Sand. Ich gebe nicht auf, sondern ich überlege mir, wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen? Und da gibt es jetzt schon verschiedene Dinge. Wenn wir jetzt von Systemwandel reden und zu sagen, ich will nicht einsehen, dass Physik erst in der 6. Schulstufe startet, das ist entwicklungspsychologisch belegt, dass es in der 5. Schulstufe viel effektiver wäre, dann kann ich jetzt schauen, dass ich so viele Schulen wie möglich erreiche, die das Rahmen ihrer Schulautonomie schon früher machen. Oder ich starte eine Non-Profit, die sagt, Physik-Workshops für 4. Klasse Volksschule, 1. Klasse Sekundarstufe 1. Ich tue durch alle Schulen und vermittle das, weil das ist meine Überzeugung. Und dann kann ich den Systemwandel dann schon voranbringen, indem ich sage, wir schließen halt so viel schon die Bogen. Ich mache eine Wirkungsmessung. Ich belege das, dass das sinnvoll war, was ich gemacht habe. Und habe dann, und auch wenn es viele Jahre gedauert hat, habe dann was, wie du gesagt hast, in der Hand. Mhm. Um zu sagen, hey, 400 Schulen haben das gemacht. Und in diesen 400 Schulen hat sich herausgestellt, dass die Physiknoten in der sechsten Schulstufe besser sind als in Schulen, die nicht an diesem Versuch oder bei diesem Projekt mitgemacht haben. Das war jetzt die Lösung zweiter Ordnung. Oder wir können auch sagen, die zweitbeste Lösung. Das klingt mir oft so, klingt ganz lustig. Aber zweitbeste Lösung gefällt mir eigentlich ganz gut, weil die erstbeste Lösung wäre gewesen, alle machen das. Mhm. Logisch. Mein Ziel wäre erreicht. Ich wache in der Früh auf, ich denke mir das, ich rufe in der Bildungsdirektion oder im Bildungsministerium an, die sagen, ja, passt, gute Idee, ab morgen ist das so. Ohne Rücksicht auf Verluste, dass wir jetzt mehr Lehrkräfte in dem Bereich bräuchten, dass wir Bücher drucken müssen. Es gibt keine Schulbücher für Physik, fünfte Schulstufe, die gibt es einfach nicht. Aber wir können uns jetzt überlegen, was ist mein Beitrag dazu? Lösung zweiter Ordnung.
Mhm. Und da bringe ich jetzt nochmal meine These von vorher. Aber ist es dann nicht gefährlich in der Umsetzung als Organisation, dass man in diesem Arbeiten hin auf die Lösung zweiter Ordnung stecken bleibt? Und dann in dem Beispiel bin ich schwer damit beschäftigt, 7 Schulen zu bespielen. Mhm. Und wie viele Schulen gibt es in Österreich? Mehr als 7?
Ja. Mehrere Tausend.
Ja. Ja, genau, einige Tausend. Das heißt, ich baue dann einen Apparat auf, der 7 Schulen bespielt und komme damit irgendwie noch klar und habe auf einmal aber das Problem, dass ich sage, naja, muss das ja aufrechterhalten. Ich habe hier Arbeitsplätze geschaffen, ich habe hier Ziele, Subziele, Managementsysteme aufgebaut, die halt irgendwie jetzt laufen oder laufen sollten. Und kann ich jetzt einfach sagen, das lassen wir jetzt alles fallen, weil jetzt habe ich meinen Zettel, auf dem draufsteht, ich habe an diesen 7 Schulen nachgewiesen, es funktioniert besser. Da geht es nach Hause, ich gehe damit zum Fassmann.
Da sind wir jetzt wieder bei den Leuchttürmen oder beim Leitstern, den wir immer wieder predigen. Ich darf als Organisation das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und wenn wir jetzt das Beispiel, wir können ja gerne den Bogen zur ersten Folge zurückspannen, die Mission wäre, wir wollen SchülerInnen durch naturwissenschaftliche Experimente die Freude an dem Schulfach Physik vergrößern und ihnen beste Startmöglichkeiten für die sechste Schulstufe schaffen. Das wäre unsere Mission. Unsere Vision wäre in dem Fall aber nicht, wir haben das für alle SchülerInnen geschafft, könnte man verkürzt, unsere Vision wäre, alle Schülerinnen und Schüler in Österreich machen das im Rahmen des Regelunterrichts.
Ich glaube, wir haben eine ganze Folge über Mission, Vision gesprochen.
Genau. Folge 1.
Allerdings ohne den ganz bewussten systemischen Zusatz. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass wir das jetzt systemisch aufgegleist haben, ist genau das, was du jetzt gesagt hast, trifft es noch viel besser als alles, was wir da in der Stunde herumgelabert haben.
Ja.
Was ist der Unterschied zwischen Mission und Vision? Und das macht total Sinn.
Es macht total Sinn, aber es wird dadurch viel komplexer. Und deswegen haben wir es damals ausgespart. Aber Komplexität, davor dürfen wir uns nicht fürchten. Und all das, was jetzt mein Physikbeispiel war, und jetzt darf ich endlich den Bogen zur dritten Charakteristik schließen, ist das hypothesengetriebene Arbeiten. Das heißt, wenn ich systemisch handle und denke, dann stelle ich davor eine Hypothese auf. Und die möchte ich überprüfen durch mein Handeln. Und wichtig ist, es ist eine Hypothese und keine Feststellung, weil Komplexität, ich kann es davor noch gar nicht wissen. Das heißt, ich schwäche es natürlich immer ab, aber es ist ganz wichtig, dass ich sage, meine Hypothese ist, dass Schülerinnen und Schüler mehr Spaß an Physik in der sechsten Schulstufe haben werden, wenn sie bereits in der fünften Schulstufe mit Experimenten dran herangeführt werden. Das ist meine Hypothese. Ich kann jetzt Studien holen aus anderen Ländern, wo das vielleicht der Fall ist, aber das sagt ja noch nichts über die österreichischen SchülerInnen im Jahr 2021 aus. Das heißt, hypothesengetriebenes Arbeiten. Ich glaube, zu dem Punkt haben wir jetzt eh schon genug gesagt, deswegen die nächsten zwei sind die, die mich zur Toolbox bringen würden. Das sind nämlich bestimmte Fragetechniken und spezielle Interventionen. Das heißt, ich kann ganz bestimmte Dinge setzen, um dieses systemische Denken und Handeln in Gang zu bringen. Und hättest du Lust, Fabian, dass ich aus meiner Trickkiste da irgendwas mal...
Ja, vielleicht nochmal vorher, um das ein bisschen klarer zu machen. Das heißt, das sind Fragetechniken, die ich in meiner 7-Personen-NGO anwenden kann, um meine Zielsetzung auf ihre systemische Wirkung zu überprüfen.
Mhm. Okay. Genau. Ich fange gleich mit meinem Liebling an, weil Leute, die mich kennen, schätzen mich ja als großen Zyniker. Deswegen meine Lieblingstechnik ist die sogenannte paradoxe Intervention. Und zwar würde ich jetzt diesen Menschen fragen, der diese NGO starten will, was müsstest du denn tun, damit die Schülerinnen weniger Spaß an Physik haben in der sechsten Schulstufe? Was müsstest du dafür tun? Und da fallen ihm urviel ein. Ja, das sind auch weniger. Mehr Prüfungen, dickere Bücher. Ja, und wenn ich das alles aufschreibe, das ist die Not-to-Do-Liste, dann hilft mir das, viel mehr nachzuschärfen, meine Idee. Weil in meiner Vorstellung ist ganz klar, ich mache Experimente, das wird schon sein. Und wenn ich aber drauf komme, das, was es schlechter machen würde, da steht nirgends weniger Experimente, dann hilft mir das aber schon, in das Denken reinzukommen, weil vielleicht gibt es auch noch andere Dinge drüber hinaus, als die, auf die ich zuerst gedacht habe.
Das ist eine spannende Technik, aber die ist ja nicht exklusiv für systemische Themen anwendbar. Die kann ich ja überall anwenden.
Kannst du im Alltag auch.
Ja, genau. Kommen ein paar Leute an, die davon profitieren können.
Ja, also paradoxe Intervention, einer meiner Favorites. Spiegeln ist auch, das ist so der Klassiker schlechthin. Das heißt, der Mensch würde mir das erzählen und ich sage einfach, sie meinen offenbar, SchülerInnen haben deswegen nicht extrem viel Spaß an Physik in der sechsten Schulstufe, weil sie es noch nicht in der fünften Schulstufe haben. Das heißt, ich fasse eigentlich mit meinen Worten zusammen, was die Person sagt.
Da gehst du jetzt davon aus, dass die Person das gesagt hat.
Genau. Ja. Und ich mache es vielleicht mit einem einfachen Beispiel. Du kommst und beschwerst dich über deinen Arbeitskollegen. Und dann sage ich, sie meinen offenbar, ihr Kollege ist deswegen verärgert, weil, und erzähl alles, was du mir erzählt hast. Und du sagst vielleicht, Moment. So einfach ist das nicht, weil. Das heißt, ich eröffne dir neue Perspektiven. Dann wirklich ein Klassiker bei diesen systemischen Fragen. Man kennt es vielleicht auch als zirkuläre Fragen. Und das könnte ich eigentlich als Empfehlung heute nehmen, aber ich habe eine andere. Aber das ist ein Buch, das heißt Fragen können, wie Küsse schmecken. Und das ist einfach so eine Sammlung von ganz vielen schrägen Fragen, die dir helfen. Aber ich kann die sogenannten verflüssigenden Fragen anwenden. Das ist auf zeitlicher Ebene, auf räumlicher Ebene, auf Beziehungsebene oder auf Skalierungsebene. Ich fange mit Skalierung an, das kann man sich am einfachsten vorstellen. Ich sage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß, glauben Sie, haben die Schüler in der sechsten Schulstufe derzeit in Physik? Und dann sagt er, naja, so 6, weil in der sechsten Klasse ist es ja auch neu, also das ist noch spannend. Dann sage ich, okay, ich frage jetzt nicht, was müssten Sie dafür tun, dass Sie 10 Spaß haben, sondern ich frage, was müssen Sie dafür tun, dass Sie 7 Spaß haben? Das heißt, ich teile es in diese kleinen Einheiten auf. Das heißt, ich kann dich jetzt fragen, Fabian, anscheinend krachst du öfter mit diesem Kollegen aufeinander. Wenn du diesen Konflikt jetzt vergleichst mit vergangenen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist dieser Konflikt dieses Mal?
Müssen wir eine Zahl sagen.
Sagst du irgendeine Zahl zwischen 1 und 10?
7.
7. Dann sage ich, okay, Fabian, überleg dir mal, was müsstest du tun, um diesen Konflikt zu entschärfen? Nur ein Stückerl, dass es beim nächsten Mal, wenn dieses Thema aufkommt, dass nur eine 6 rauskommt. Und dann hast du Vergleichswerte, weil du überlegst dir, und ich kürze jetzt ab, ich könnte mit dir auch 10 Minuten über einen Konflikt reden, den du mit 6 einstufen würdest. Ich kann dir auch Zeit geben, darüber nachzudenken.
Ja, und wenn ich da einhaken darf, du bringst mich dann natürlich dazu, diesen Konflikt auch anders zu sehen. Weil sonst sagst du, Kollege, geh mal auf die Nerven, Riesending. Aber wenn du so runterstückst und sagst, gut, du musst ja jetzt nicht alle deine Bedürfnisse, mit denen du in diesen Konflikt reingehst, rausnehmen.
Richtig.
Aber geh mal von 7 auf 6 runter und schau, was das nicht schon bewirkt.
Ja.
Kannst deine wichtigsten Punkte nimmst immer noch mit, aber irgendwie die Nice-to-Have-Themen werden ein bisschen abgeschwächt.
Und ich nehme an, wenn du da jetzt gerade zuhörst, wirst du schon verstanden haben, warum das Verflüssigung heißt, weil der Konflikt oder die Meinung von diesen Menschen mit dem Physikprojekt ist eingefroren. Die ist verfestigt, diese Meinung. Mit der gehe ich rein. Und durchs Verflüssigen gebe ich ein bisschen mehr Perspektiven dazu. Und ich finde, die andere Ebene, die Beziehungsebene, finde ich auch ganz spannend. Weil ich sage, kann zum Beispiel fragen, Fabian, was würde denn die dritte Kollegin über diesen Konflikt sagen? Wie würde die mit denen jetzt erzählen? Das kann ich machen. Ich kann aber auch sagen, Fabian, du bist sicher in deiner Schulzeit immer wieder an einen bestimmten Lehrer gekracht. Denk jetzt mal an den. Wie würde der jetzt diesen Konflikt beschreiben? Genau, du zuckst gerade. Was würde der machen? Der würde sagen, immer wenn der Fabian mit mir zum Streiten angefangen hat, dann hat das daran gelegen, dass er schon vorgearbeitet hat im Buch. Zum Beispiel. Mhm. Und dann sage ich, okay, das ist aber spannend, Fabian. Wie könntest du das jetzt auf die derzeitige Situation umlegen?
Ja.
Ja, ja. Also, du merkst schon, wie großartig eigentlich diese Verflüssigungstechniken sind. Ich kann sagen, räumlich. Ich kann sagen, Büroalltag, ich verstehe, dass der kracht mir wieder aufeinander. Versuch dir mal vorzustellen, dass unser Büro im Moment auf irgendeiner schönen Südseeinsel wäre. Und vielleicht ist es gar kein Büro, ist alles Freiluft. Hätten der Konflikt da ausgeschaut? Und dann denkst du, was, wie? Was bringt mir das jetzt? Da steht ja gar kein Drucker. Das heißt, du überlegst dir, worum geht es denn eigentlich mit dem Konflikt? Weil plötzlich hat er mir nicht das letzte Papier aus dem Drucker weggeschnappt, sondern hat zum Beispiel beim Frühstücksbuffet mir die letzte Ananasscheibe weggeschnappt. Das heißt, es ging überhaupt nicht um das Papier. Ja. Und dann zeitlich, das kann ich auch sagen. Ich kann sagen, Fabian, wenn du in 30 Jahren von uns die goldene Rolex für deine Arbeit hier von uns verliehen bekommst und ich sage bei deiner Rede, Fabian, du bist uns wirklich super in Erinnerung geblieben und über diese eine Sache damals 2020, als du gegen den Kollegen gekracht bist, da können wir jetzt drüber lachen. Erzähl uns doch mal mit deinen eigenen Worten, wie das damals vor 30 Jahren war. Und auch da plötzlich ganz andere Perspektive. Mhm. Das war jetzt, wir haben jetzt über den Konflikt geredet, aber genauso könnte ich ja den Typen mit seinem Physikprojekt fragen. Stell dir vor, es ist 2050. Alle Schülerinnen in Österreich haben Physik jetzt schon in der 5. Schulstufe. Und du bekommst verliehen von der Bundespräsidentin im Jahr 2050, bekommst du das goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen für deine Dienste. Wie lautet die Laudatio, die sie hält? Und da habe ich jetzt schon mehrere. Jemand anders spricht über mein Thema. Es ist aus der Zukunft gerichtet. Es ist ein anderer Ort. Es ist nämlich nicht in einer Schule, sondern es ist in der Hofburg. Ganz pompös.
Ja, das heißt, was du eigentlich sagst, ist, um das nochmal runterzubrechen auf das Sozialunternehmen, das irgendein systemisches Problem erkannt hat und versucht daran zu arbeiten und sich erstmal auf der weniger systemischen Ebene verrennt. Du brauchst eigentlich extern den systemischen Blick oder den Zwang, dich auf die systemische Ebene zu bringen. Oder kann ich das wirklich intern immer mitnehmen, dass ich mit mir selber aushandle, welche Laudatio ich in 2050 kriege?
Schwierig, du vergisst ja natürlich drauf.
Eben, also weil das ist doch genau das, was du vorher gesagt hast, wenn da jetzt wer reinkommt und zum Staubsaugen anfängt. Nachdem du alles mir hier gerade dargeboten hast, wie man das Systemische im Blick halten sollte, wärst du trotzdem angefressen.
Ja.
Das heißt, ich muss mich ja irgendwie dann extra damit beschäftigen. Und das setzt ja wieder voraus, dass ich erkennen muss, dass mein System nicht das tut, was es tun soll. Mhm. Und dass ich beginne, mich selber zu hinterfragen, was ja auch schon mal eigentlich von vornherein wieder das systemische Denken voraussetzt, das ich ja wohl nicht habe, wenn ich mich nicht selber hinterfrage.
Ja, selber hinterfragen ist immer ganz schwierig, weil für mich, und das immer wieder beim Konstruktivismus, in meiner Realität ist ja immer alles logisch.
Eben.
Das habe ich ja auch schon öfters hier in diesen Folgen gesagt. Nehmen wir jetzt den James-Bond-Bösewicht als Ausnahme, aber kein Mensch jemals macht etwas, weil er was Böses machen will, weil er jemandem schaden will. Sondern in der Realität dieses Menschen hat er alles richtig gemacht. Das heißt, ich kann mir vielleicht Hilfe von Kolleginnen holen. Und das ist natürlich Managementaufgabe im 21. Jahrhundert, dass, wenn ich Personalverantwortung habe, nicht den Diktator raushängen lasse, sondern die Potenziale fördere von den Mitarbeitenden. Und das kann ich ganz easy durch solche Methoden, wenn mir die bewusst sind. Mhm. Weil wenn die zwei jetzt kommen, wieder mal das letzte Papier aus dem Drucker genommen, dann kann ich sie darauf aufmerksam machen durch solche Fragen.
Geht es um die Ananas oder geht es um das Papier?
Genau.
Aber ich sage jetzt etwas provokant. Ich habe jetzt viel gelernt über Managementmethoden.
Ja.
Ich sehe noch nicht ganz, wie mir das hilft, als Organisation systemisch wirksam zu werden.
Mhm. Na, schauen wir uns das doch an. Wir borgen uns jetzt mal ein Bild aus von Ashoka. Magst du Ashoka kurz vorstellen, Fabian, nur dass wir das einordnen können, bevor wir vielleicht irgendwann mal auch eine Folge mit jemandem haben, der tatsächlich Ashoka Fellow oder Mitarbeiterin ist, nur dass man kurz weiß, was das für eine Art von
Organisation ist. Ich bin nicht sicher, ob ich da der Richtige bin, aber ich kann es versuchen. Ich habe nämlich bis heute nicht so ganz verstanden, warum oder wie Ashoka funktioniert. Die sehen sich ein bisschen als großes Change-Netzwerk und haben sogenannte Ashoka Fellows. Das sind jene, die schon irgendwie Change-Making unterwegs sind und irgendwelche erfolgreichen Sozialunternehmer, Unternehmerinnen sind. Und Ashoka holt sich die in ein Netzwerk und sagt, unser Netzwerk ist wahnsinnig wirkungsvoll, indem wir halt ein Netzwerk aus den wirkungsvollen Leuten machen und probieren daraus irgendwie noch mehr Wirkung zu machen.
Genau, das wäre jetzt mal meine. Sie sind die, die mit diesem Wort System Change, deswegen verwenden wir es auch immer Englisch, also auch ein internationales Netzwerk, herumpredigen gehen. Und ich möchte jetzt im positiven Sinne als Beispiel, und ich nehme absichtlich Äpfel und Birnen, ich vergleiche sie, ich setze sie nicht gleich, ganz wichtig, sind ein bisschen wie die Freimaurer. Nämlich dadurch, dass sie so ein Netzwerk haben, weil mittlerweile gibt es ja Ashoka Fellows wirklich an hohen Schaltebenen auch. Und das ist vielleicht der große Vorteil, dass man sagen kann, da gibt es schon den nächsten Schritt. Ich kann schnell meinen Impact erreichen. Und das Bild, was Sie haben zum Thema System Change, was mir ganz gut gefällt, ist mit den Fischen. Und zwar, ich werde das auch verlinken, dieses Bild, aber ihr müsst euch vorstellen, das sind ganz viele Fische, die schwimmen in eine Richtung. Das ist das System. Und ein Fisch entscheidet irgendwann, ich schwimme in die Gegenrichtung. Und wir können uns vorstellen, der kriegt so viel Gegenstrom, bis der da mal am Anfang wieder nur auf der Stelle treten. Irgendwie schafft es dann raus. Und was ist jetzt los? Er ist ganz allein. Er hat gesagt, ich will in diesem System nicht mehr teil sein. Er ist plötzlich ganz allein. Das heißt, ich fange jetzt erst an, mir Verbündete zu suchen. Ich habe also die Idee, ich möchte etwas ändern. Ich fange jetzt an, mir Verbündete zu suchen. Und da ist ganz wichtig, wenn wir jetzt wirklich System Change erreichen wollen, dann muss ich auch Geduld haben, wenn ich mir Verbündete suche. Das kann ganz schön lange dauern. Aber irgendwann habe ich so viele Verbündete, dass plötzlich die Richtung sich geändert hat. Weil meine Verbündeten und ich schwimmen jetzt zwar weiterhin in die andere Richtung, aus der Sicht von denen von Beginn, als ich das Problem erkannt habe, aber plötzlich sind wir mehr. Und jetzt können wir es uns anders ausschauen, weil wir wissen ja, die Erde ist eine Kugel, keine Scheibe. Das heißt, wenn wir in die andere Richtung schwimmen, können wir genauso gut in die richtige Richtung schwimmen. Und alle anderen sind plötzlich die, die in die andere Richtung schwimmen. Und das ist so das große Ziel von System Change, wenn ich es auf ein schönes, kleines Bild herunterbreche.
Mir fällt ein Beispiel ein, die Ruth Bader Ginsburg, die hat das ja eigentlich gemacht. Die hat begonnen in den 70ern, also zu denken schon davor, aber wirklich in den 70ern ist sie aktiv geworden und hat begonnen als Anwältin in den USA darauf hinzuweisen, dass Frauen gesetzlich diskriminiert werden. Dass es Gesetze gibt, die Frauen definitiv vom Mann nicht nur unterscheiden, sondern in den meisten Fällen auch schlechter stellen. Und die war auch sehr, sehr lang alleine. Nicht ganz, sie hatte unmittelbar um sich ein gutes Netzwerk an Unterstützern und Unterstützerinnen, aber war eigentlich ihr Leben lang der eine Leuchtturm, der da in die andere Richtung geschwommen ist. Bin mir nicht ganz sicher, wie gut das Beispiel, also es ist gut im Sinne von, es kann halt einfach lange dauern.
Ich finde es auch auf systemischer Ebene ist ein sehr gutes Beispiel.
Ja und nein, weil momentan geht der Zugewinn in die ganz andere Richtung.
Ja, aber Sie müssten jetzt alles rückgängig machen, was sie geschafft hat in ihrer Zeit.
Das stimmt.
Und das ist das. Das heißt, sie hat das System nachhaltig verändert. Mhm. Und das Spannende an ihrer Geschichte, und ich bin dir sehr dankbar für dieses Beispiel, dass wenn man den Biografien und ihren Memoiren Glauben schenken kann und sie ehrenwerte Frau, das tue ich jetzt, dass ihre Tochter ja zu Beginn bei diesen Straßendemonstrationen für Frauenrechte dabei war und immer gefragt hat, Mama, warum bist du da nicht dabei? Mhm. Und sie gesagt hat, wir kämpfen den gleichen Kampf, aber auf anderen Ebenen. Mhm. Und wäre sie da einmal da gewesen, dann hätte sie niemand mehr ernst genommen, niemand mehr angehört. Das heißt, für sie war es ganz wichtig, dass sie die seriöse Juristin ist und das mit Zahlen, Daten, Fakten belegt. Mhm. Und wenn wir jetzt wieder auf die Folge Wirkungsmessung zurückgehen, Zahlen, Daten, Fakten, es kommt uns vielleicht wie ein Mühsal vor, dass wir die in unserer täglichen, engagierten, ehrenamtlichen Arbeit sammeln müssen, dass irgendwann wir uns hinsetzen müssen, das auszuwerten. Aber wenn wir wirklich systemisch was verändern wollen, wenn wir skalieren wollen, wenn wir mehr Leute erreichen wollen mit unserer Idee und wenn wir davon überzeugt sind, dann soll das unser Ziel sein, dann ist das essentiell, dass wir das haben. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich schon genug, du hast jetzt mit dem Beispiel, wir können vielleicht noch mit dem Social Enterprise Beispiel einfach nochmal ganz konkret zusammenfassen, für die, die jetzt das gerade unterwegs hören und einfach dieses Bild von den Fischen jetzt gar nicht geöffnet haben. Das heißt, wir haben am Anfang eine Idee, Social Entrepreneur, und die Person merkt, irgendwas will ich verändern und fängt an, das zu verändern. Jetzt skaliere ich. Ich schaue, wo ist es sinnvoll, diese kleinen Biotope zu sehen, dass Wachstum Sinn macht. Ich hole mir Verbündete, die mir da auch schon helfen. Und irgendwann habe ich so viel geschafft, dass wir plötzlich die sind, die gezeigt haben, dass funktioniert und dass andere sich darüber Gedanken machen. Ein klassisches Schocker-Beispiel ist, ich habe jetzt den Namen leider nicht parat, aber da geht es um Spielplätze für mehr Bewegung in den USA. Und die Idee von dieser Person, die das implementiert hat, die hat gesagt, die Kinder, wenn sie von der Schule heimkommen, machen zu wenig Bewegung. Und anstatt jetzt zu sagen, mehr Sportunterricht an den Schulen, hat die Person angefangen, in ihrem Ort einen Spielplatz mit besonders bewegungsintensiven Geräten aufzubauen. Und hat dann angefangen, diese Idee publik zu machen und sich mit Leuten zu vernetzen, die gesagt haben, ich baue auch so einen Spielplatz in meinem Ort. Und das ist ein bisschen dieses typische Schocker-Denken, dass gesagt wird, nicht ich selbst bin zu diesem Ort gefahren und habe dort mit meiner eigenen Muskelkraft diesen Spielplatz aufgebaut, sondern mein einzelner Spielplatz war so gut und auch so belegt, dass die anderen automatisch gesagt haben, sowas will ich auch haben. Das heißt, auch von der Idee, und das ist ja auch das, worüber wir am Anfang ein bisschen gesprochen haben, dieses, ich habe dann plötzlich nur noch eine Struktur, die ich erhalten muss, Mitarbeiterin und so weiter, sich auch ein bisschen von dem zu lösen. Mhm. Weil, wenn wir ehrlich sind als Non-Profits, unsere Mission, unsere Vision sagt nicht, dass unsere Organisation diejenige sein muss, die das macht, sondern, Physikbeispiel, alle Kinder und Jugendlichen in Österreich haben die Möglichkeit, an dem Projekt teilzunehmen. Mhm. Wenn ich jetzt im Osten von Österreich, in Wien und Umgebung angesiedelt bin, dann kann ich mir schon die Frage stellen, habe ich mehr Impact, wenn ich einmal pro Woche nach Vorarlberg und Tirol mit dem Zug fahre und da einfach 12 Stunden Reisezeit einfach vor mir habe? Oder habe ich mehr Impact, wenn ich sage, okay, das ist mein Modell, ich mache eine kleine Ausbildung für Multiplikatorinnen im Westen Österreichs. Und dann fragen vielleicht auch irgendwann Leute aus der Schweiz an oder aus Deutschland. Und plötzlich habe ich noch mehr Leute erreicht, indem ich mir ganz viele Verbündete gesucht habe. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Beispielen so ein bisschen inspirieren konnten. Und du, Fabian, kannst mir jetzt auch gerne mitteilen, wie diese gewechselten Hüte vielleicht jetzt auch dich für den Praxistransfer inspirieren.
Ich bleibe nochmal bei dem Beispiel mit den Fischen im Praxistransfer. Und was es, glaube ich, doch immer wieder gibt, das braucht Eier und das braucht Mut, ist, dass ich der erste Fisch bin, der in die andere Richtung schwimmt. Aber davon gibt es, glaube ich, noch relativ viele. Die beginnen mal zu schwimmen und entweder fallen sie irgendwann auf die Schnauze oder ist es ihnen dann doch zu anstrengend und sie drehen wieder um. Oder sie schaffen es raus und sind halt allein. Und dann sind sie allein und schaffen vielleicht nicht, ein Netzwerk rundherum aufzubauen oder sich den Support zu holen. Also ich glaube, das ist dann eben das, wo man immer wieder sagt, so entweder wirst du dein Leben lang ein Spinner bleiben oder findest du die Leute und beginnst wirklich den Ball ins Rollen zu bringen. Und am Thema Social Entrepreneurship sehe ich doch ganz oft noch immer eine systemische Ebene drüber, und da ist das Konzept Social Entrepreneurship ein ganz großes Teilproblem von all dem, die so im System, die das System so einbetoniert und so starr eigentlich vorgibt, dass selbst die Querdenker und Querdenkerinnen innerhalb dieses Systems eigentlich noch im System sind. Mein Beispiel ist das Konzept Social Entrepreneurship. wo, und jetzt muss ich das Beispiel bringen, in der Höhle der Löwen. Deutsche Fernsehserie, quasi die Schwesterserie zu 2 Minuten 2 Millionen in Österreich. Junge Startup-Gründer, Gründerinnen pitchen dort ihre Idee und Investoren, Investorinnen investieren dann oder nicht, in aller Kürze. Und da war ein Beispiel von zwei jungen Herren, die eine Art freiwilligen Vermittlungsplattform dort vorgestellt haben. Und alles, was danach kam, verkörpert für mich so extrem ein starres System, das so stark ist, dass selbst ein Querdenken innerhalb dieses Systems dem System zuträglich ist oder eine Veränderung, eine nachhaltige Veränderung im System eigentlich nicht möglich macht. Und zwar kam von einem der Investoren das Feedback, ja, super Sache, wirkungsseitig soziales Thema, toll, bin ich sofort dabei, aber da investiere ich nicht. Wenn ihr sagt, ihr wollt kein Geld mehr damit machen, dann bin ich dabei, aber solange ihr das als Business Case seht, kann ich nicht investieren. Was ja schon mal skurril ist, weil er sagt, ich bin bereit, mein Geld ohne eine Chance auf Rendite euch zu geben, wenn ihr sagt, ihr wollt gar keine Rendite erwirtschaften, aber wenn ihr sagt, ihr mischt sie jetzt Non-Profit mit Rendite, na, das kann ich nicht machen. Und die zwei haben dann, und da ist für mich eigentlich der Hund begraben, haben dann gesagt, naja, wir haben uns das schon überlegt, aber um erfolgreich zu sein, müssen wir doch Geld verdienen. Und da muss man schon Gewinn machen. Und das ist genau der Punkt, der uns immer wieder kommt, eine Non-Profit muss ich selber abschaffen und dann ist sie eigentlich erfolgreich, der geht da komplett unter. Wir wollen eigentlich Kohle verdienen. Es geht eigentlich darum. Und nur dann ist konzeptionell Erfolg abbildbar. Nur dann ist Erfolg möglich. Und diese Szene bei der Höhle des Löwen geht noch weiter. Ich war fuchsteufelswild, nachdem ich diese Szene gesehen habe, weil es irgendwie so augenscheinlich vor Augen führt, wie kaputt nicht unsere Welt ist. Und da auch in Analogie zu meiner Empfehlung von der letzten Folge, der zeigt das auch ein bisschen, das Konzept Social Entrepreneurship ist ja in sich eine eigentlich Kommerzialisierung der Gemeinnützigkeit und des Gemeinwohls. Und das heißt, um das jetzt irgendwie zu einem Abschluss zu bringen, Social Entrepreneurs, die von vornherein mit der Idee reingehen, ich muss Geld verdienen und Gutes tun, sind ja eigentlich, schwimmen gar nicht so gegen den Strom. Die sind eigentlich noch ein bisschen im Strom drinnen und versuchen vielleicht kleine Dinge zu verändern, aber sind doch so weit gefangen, dass sie meinen, es muss eigentlich mit Geld verdienen gehen. Und da, ich weiß nicht genau, wo das dann hinführt, aber da kann man natürlich auch das ganze Ashoka-Netzwerk ein bisschen an dieser Nummer aufhängen und sagen, ja, ihr hängt euch Systemic Change um, aber eigentlich rührt ihr nur im gleichen Pool und seid ja auch Player im gleichen System. Die Tools, die du vorgestellt hast, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die helfen dabei, sich selber dabei zu ertappen, aber da sind wir wieder dabei, da brauche ich halt jemanden von außen, der oder die dann irgendwie ganz gezielt nachfragt und sagt, na, was brauchst du eigentlich überhaupt einen Gewinn für das, was du machen möchtest? Vielleicht das als Nachsatz noch. Ich glaube, selbst wenn man der Meinung ist, man ist eigentlich schon der Fisch, der da gegen den Strom schwimmt und ist schon wieder das System, gegen das System, braucht es wahrscheinlich nochmal ein paar Nachfragen tiefer, bis man wirklich aus diesem System ausbricht. Weil es ja dann Systemebenen gibt, die wir noch immer nicht ganz als solche verstehen.
Kommen wir zu den Empfehlungen. Will ich nichts hinzufügen. Fabian, was möchtest du empfehlen?
Ich hatte eigentlich eine andere Empfehlung, aber aus was du vorher gesagt hast, habe ich mir gedacht, eigentlich muss ich das empfehlen. Ich hoffe, ich habe es noch nie empfohlen. Und zwar das Buch Sapiens, A Brief History of Humankind. Habe ich schon mal empfohlen? Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube, das ist in der letzten Ausgabe empfohlen, aber es scheint dich sehr zu beschäftigen.
Nein, das ist ein anderes Buch. Sapiens von Yuval Noah Harari. Da geht es um die Geschichte der Menschheit. So ein bisschen einfach lesbar aufbereitet, ist ganz cool. Und der Grund, warum ich es empfehle, da gibt es einen Punkt, Stichwort systemisch, wo er darüber spricht, wie sehr wir in Systemen arbeiten und was uns, so kommt er drauf, von der Tierwelt unterscheidet. Und er sagt, wir sind in der Lage als Menschen an kollektive Mythen zu glauben. Das heißt, wir alle gemeinsam glauben an etwas, das eigentlich nicht existiert. Und dadurch, dass wir das tun, passieren Dinge. Sein Beispiel ist, ich glaube, ein französischer Autokonzern. Da glauben alle dran, dass es diesen Konzern gibt. Und deshalb tun alle irgendwas. Irgendwer schweißt, irgendwer presst Aluminium, irgendwer macht die Buchhaltung und irgendwer druckt aufs Knopfball, dass irgendwelche digitalen Punkte bei wem anderen am Konto als digitale Punkte aufscheinen. Und weil genug Leute dran glauben, wird da aus Rohmaterialien am Ende des Tages ein Auto. Und man kann dem auch nicht ausbrechen. Und womit er mich dann wirklich erwischt hat, sagt er, schauen wir zurück in der Geschichte, da gab es die Schamanen. Und die Schamanen haben irgendwas war, du hast dich schlecht gefühlt, du hast in deinem kollektiven Mythos, haben dich irgendwie alle verurteilt, weil irgendein Spirit, irgendein Geist hat dir auf den Kopf gespuckt. Und dann bist du zu einem Schamanen gegangen und der hat dann 2 Steine und einen Knochen in die Luft geworfen, hat einen Tanz gemacht und dich von diesem Spirit befreit. Und das ist alles nur Humbug, aber nachher wurdest du anders behandelt, weil die anderen haben gehört, der Schamane hat das gemacht. Und in der heutigen Zeit möchtest du unternehmerisch tätig werden, es nimmt dich keiner ernst, dann gehst du zu einem Notar oder einem Anwalt, der stellt dir einen Zettel aus, auf dem draufsteht, du hast jetzt eine Limited, eine GmbH und plötzlich behandle dich alle anders. Das ist ja genau das Gleiche wie der Schamane mit seinen Knochen und seinen Steinchen, aber eben weil wir uns in kollektiven Mythen befassen. Und der Punkt, den er bringt, ist, wir kommen da auch nicht aus. Es ist nicht, dass wir uns von der Tierwelt abheben, indem wir in der Lage sind, das zu tun, wenn wir das wollen, sondern unsere Welt ist dadurch definiert und wir kommen nicht raus. Und die Frage ist einfach, wie weit schaffst du es, diese kollektiven Mythen zu hinterfragen und dich darüber hinwegzusetzen und ab wo siehst du sie vielleicht, aber kommst nicht aus dem System raus und wie weit siehst du sie eigentlich gar nicht mehr. Sehr empfehlenswert, nicht nur wegen der Passage, aber vor allem das, weil es heute dazu passt.
Ihr habt das sicher schon in vielen Bücherregalen von Leuten, die ihr kennt, gesehen, ständig in Buchhandlungen und das ist begründet. Ja. Es darf in keiner Sammlung fehlen. Und mit dem Beispiel, was du genannt hast, Fabian, überlegen wir jetzt mal alle kurz, warum wir eigentlich die Fluggesellschaften in den letzten Monaten alle gerettet und bezuschusst haben und sehen das vielleicht plötzlich mit ganz anderen Augen. Meine Empfehlung ist sehr zeitkritisch, weil es war eine Ausstrahlung des österreichischen Rundfunks 1, ORF 1, vor ein paar Tagen. Das heißt, wenn ihr es hört, jetzt habt ihr nur noch Zeit, bis zum 3. November das Ganze in der TV-Thek anzuschauen, wie man das aus nicht österreichischen Ländern anschauen kann oder nach dem 3. November. Das maße ich mir jetzt nicht an, euch zu sagen, aber ich glaube, YouTube könnte da eine gute Hilfe sein. Verlinkt ist auf jeden Fall der Beitrag in der TV-Thek und hoffentlich, der wird ja gerade verhandelt im österreichischen Parlament, wird das irgendwann mal länger als 7 Tage zur Verfügung sein, weil das ist ein Stück österreichische Fernsehgeschichte, würde ich fast sagen. Es geht um Doc 1, sind wir Rassisten? Und was die großartige Lisa Gardenstetter da macht, Produktion von Elisabeth Gollackner, ist, dass sie jemanden, der diesen sogenannten Blue-Eye-Workshop anbietet, in Wien das Ganze auch auf Kamera gehalten haben. Und was ist der Blue-Eye-Workshop? Es geht darum, dass die Teilnehmenden des Workshops zu Beginn eingeteilt werden in Blauäugige und Braunäugige. Und die Blauäugigen werden in einen eigenen Raum gesteckt, der total ungemütlich ist, ganz kalt beleuchtet, nur 2 Hocker als Sitzmöglichkeiten hat, keine Getränke, gar nichts. Und die werden schon bei der Einschreibung ganz komisch behandelt von diesem Workshopleiter. Und die Braunäugigen kommen in einen gut eingerichteten Raum mit Snacks und schön beleuchtet und sehr gemütliche Stühle mit Armlehnen. Und dort erzählt ihnen der Workshopleiter, warum Blauäugige eigentlich dümmer sind als andere und kann das mit wissenschaftlichen Thesen und so weiter ganz glaubhaft belegen und ganz ekelhaft zum Zuschauen, was der für Interventionen setzt, mit welchem Kalkül, wie er das macht und ganz schlimm auch, wenn zwischendurch reingeschnitten wird in ein Interview mit ihm, was sie vor oder nach der Aufzählung gemacht haben, wo er beim ersten Statement sagt, ich finde das ganz furchtbar, das zu machen und beim zweiten Statement sagt, es fällt ihm extrem leicht, das zu machen. Und darum geht es, wie leicht Menschen Mitlaufende werden können und rassistisch Und es, man hat Gänsehaut, man hat Tränen in den Augen, wenn man das anschaut, wie teilweise Leute behandelt werden. Und zum Glück so zusammengeschnitten von der ORF1-Inforedaktion, dass wir am Ende auch halbwegs ein Happy End haben, wenn wir rausgehen. Ich will gar nicht zu weit vorwegnehmen, es dauert 1 Stunde 20 Minuten. Es gibt auch eine ungekürzte 4-Stunden-Version, die kann ich mir nicht anschauen. Ich glaube, da müsste ich mich danach selbst therapieren lassen. Aber es ist ein Stein des Anstoßes für Zivilcourage. Und auch wenn es weh tut, ich würde wirklich allen empfehlen, die 1 Stunde 20 durchzuhalten. Und danach gehe ich mit weit geöffneten Augen wieder in meinen Alltag. Fabian hat genickt, das heißt, ich nehme an, er schließt sich dieser Empfehlung an.
Absolut, kann ich absolut unterschreiben. Ja.
Fassen wir mal zusammen, was haben wir heute alles besprochen in dieser Folge?
Also wir haben besprochen das Thema systemische Veränderung an sich, ein paar Beispiele, wie das aussehen könnte, einige Hürden angesprochen, du hast ein paar Tools präsentiert. Ja, und ich weiß nicht, mit welchem Schluss wir dann eigentlich rausgegangen sind. Ich glaube, wir haben sehr viele, das hat mich selbst überrascht, sehr viele Analogien zu unseren vorigen Folgen gezogen. Hm. Zu sehr alten Folgen eigentlich, die fast 2 Jahre alt sind mittlerweile. Also das finde ich doch sehr spannend. Eine meiner größten Erkenntnisse war wohl, dass wir das Thema Mission, Vision in einer ganzen Stunde nicht so schön bearbeiten konnten, wie heute in einem 20-Sekunden-Statement, einfach deshalb, weil wir heute den systemischen Blick drauf hatten. Also ich würde meine Zusammenfassung damit beenden, dass die systemische Herangehensweise und dass der systemische Blickwinkel ein extrem wichtiger ist und doch ein extrem schwieriger, überhaupt diesen Blickwinkel einzunehmen und noch viel schwieriger, ihn auch zu halten.